Mamalapap, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamalapap. Heute freue ich mich sehr auf Andreas Seltmann. Er ist ganz viel Unternehmer, Vater und auch Buchautor. Und über das Buch wollen wir heute sprechen, ein besonderes Buch. Aber ganz grundsätzlich geht es heute in dieser Folge um Vater-Sohn-Beziehungen. Und ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben, lieber Andreas, und sage einen schönen guten Tag.
Tag und liebe Grüße aus dem wilden Süden, aus Freiburg. Hallo Nicole, schön, dass ich da sein darf.
Total. Wilder Süden Freiburg hatten wir noch nicht in unserer Sendung hier. Okay. Deswegen freue ich mich. Wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt auf einer tollen Veranstaltung Vereinbarkeit jetzt in Köln. Und wir hatten ein tolles Gespräch und ich war sehr beeindruckt von deiner Geschichte. Und so ist quasi dein Weg hier in die Sendung gekommen, in den Podcast. Und ich möchte gerne anfangen, mal so ganz grundsätzlich. Wie würdest du deine Beziehung, du hast zwei Kinder, aber wir bleiben mal Vater-Sohn. Wie würdest du deine Beziehung zu deinem Sohn beschreiben, so die meiste Zeit, bis er vielleicht so in die Pubertät kam? Wie war eure Beziehung?
Also in der Zeit bis zur Pubertät, würde ich sagen, war ich stark im Beschützermodus. Also ich war tatsächlich so der Papa, der das Umfeld geebnet hat. Ich glaube aber, ich würde mich auch als sehr präsenten Vater bezeichnen. Also nicht im Sinne druckvoll und einwirkend, aber Lust auf gemeinsame Zeit. Mit ein paar Erinnerungen, über die wir heute noch schmunzeln und lachen, da kommen vielleicht mal rechts und links nochmal mit drauf. Aber vielleicht auch so eine Lust auf mal nur das eine Elternteil zu haben. Ich nenne das oft so Vereinzelung und dann Familienklumpen im besten Sinne. Also so eine Art Grunddynamik vielleicht auch zu sein als Papa und mich dabei auch selber findend.
Aber das hört sich ja grundsätzlich erstmal schon mal sehr, sehr gut an. Also ich denke, dass viele Väter vielleicht auch eine Zeit haben, ich finde, das ändert sich jetzt auch so generationsmäßig, aber die sagen, oh, ich war gar nicht irgendwie, oder viele sagen, boah, keine Ahnung, bis die Abi gemacht haben oder so, da war ich ja kaum zu Hause, ich habe mich ja erstmal später so beschäftigt. Das scheint ja bei euch anders gewesen zu sein. Du warst also immer jemand, wo auch deine Kinder zu dir kommen konnten und wussten, du bist ansprechbar und du hilfst, wenn du sagst, du bist Beschützer, Wegebener gewesen. So, das war auf jeden Fall schon ein gutes Verhältnis, kann man sagen, oder?
Würde ich schon sagen. Ich schicke aber immer ein bisschen voraus, ich hatte Riesenglück. Glück zum Beispiel in dem Sinne, dass als meine Kinder noch, ja, Pubertät war dann schon die digitale Zeit eigentlich angebrochen, aber wo sie klein waren, da ging es bei mir gerade los mit Handys, Laptops und Co. Das heißt, ich konnte mich noch ein bisschen einfacher abgrenzen. Also ich glaube, die heutigen Väter brauchen viel mehr Disziplin, Mütter auch. Also ich sag mal, da nicht auch hinter dieser digitalen Welt, aber der Forderungen vielleicht des Jobs, also das dauernd on zu sein. Ich habe es damals echt genossen. Es gab immer eine Zeit fürs Unternehmen, für das ich gebrannt habe, aber es gab auch eben eine Zeit für die Leidenschaft, Zeit für die Familie zu haben. Und dann war letztendlich, muss man schon sagen, am Wochenende war Laptop und Handy aus. Und das hat mir schon geholfen. Darum habe ich bewusst vorher gesagt, präsent zu sein. Also ich hatte auch eine Karrierephase und die wäre definitiv nicht ohne meine Frau gegangen. Und die hat einen riesengroßen Care-Anteil gehabt. Das war dann unser Deal, aber dann haben wir bewusst entschieden. Aber wenn ich da war, war ich eben nicht nur da, sondern auch präsent. Und das war, glaube ich, schon etwas, was uns verbunden hat.
Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Vokabel, die du gewählt hast, präsent sein. Weil meine Beobachtung zeigt, da geht es auch nicht unbedingt um Quantität bei der Zeit, sondern tatsächlich um die Qualität. Ja. Also bei uns gibt es in unserem Bekanntenkreis gibt es ein Beispiel, was ich da immer gerne nehme. Es ist eine Familie. Die kommen eigentlich aus Spanien, sind hier beide bei einem großen Energieunternehmen beschäftigt gewesen, fulltime, und haben hier drei Kinder in Deutschland bekommen. Mhm. Und die haben trotzdem beide Vollzeit gearbeitet. Und die Kinder sind zweisprachig aufgewachsen, zu Hause Spanisch in der Kita und dann Schule Deutsch. Und ich weiß, die waren immer die Ersten in der Kita, die Kinder hingebracht haben. Auch zum Teil waren die oft die Letzten, die abgeholt haben. Also haben diese Zeit maximal ausgenutzt. Mhm. Aber die Bindung der Familie, die Kinder auch zu ihren Eltern, obwohl die viel gearbeitet haben, war so groß, weil die dann nach Feierabend und auch am Wochenende so tolle Sachen zusammen gemacht haben. Auch Wanderung war bei denen ganz groß, Unternehmungen gemeinsam. Da waren die da waren die präsent. Und deswegen war da auch überhaupt keine irgendwie, oh mein Gott, die sind zu viel fremdbetreut oder sowas. Ich kann das dieser Beobachtung sagen, die Qualität war da ausschlaggebend. Die Quantität erstmal nicht, aber die Qualität total, die waren präsent. Aber das ist ja toll, dass ihr das auch so hingekriegt habt und dass du auch ein präsenter Vater warst. Das heißt, es war jetzt keine irgendwie, ich hab nicht so wirklich Ahnung, was meine Kinder gerade beschäftigt, sondern da habt ihr immer einen roten Faden gehabt, wo ihr euch gut verstanden habt und wo du immer ungefähr wusstest, das ist gerade ein Thema bei meinem Sohn und bei meiner Tochter und ich weiß ungefähr Bescheid.
Ja, plus vielleicht kommt ein zweiter Teil noch mit dazu. Ich finde, du bist ja auch immer ein bisschen Kind deiner Zeit, also mit deinem Umfeld, in der Zeit, wo du groß wirst, mit den Eltern und auch deinem familiäres Umfeld. Und ich hatte immer schon das Bestreben, ich sag mal, früh meine Kinder in einen gewissen Freiheitsgrad und in Selbstständigkeit zu führen. Das heißt, auch die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, war keine Kluppenzeit. Die war eher Zeit, also wie kann ich die an dieser Kante, was sie schon können oder vielleicht als nächstes lernen dürfen oder können, auch entlang führen. Und das war das Lustvolle eigentlich, gemeinsam zu erkunden und dann zu sehen, oh wow, geht oder jetzt kracht's gleich, oh ja, es hat gekracht. Also dieses, aber nicht schon, ich sag mal, den Stolperstein vorneweg eigentlich aus dem Weg räumen, sondern den bewusst mal auch ansteuern und eigentlich das Lernen da drin auch zu suchen und zuzulassen. Eigentlich fast das Loslassen schon.
Konntest du das immer gut? Also kannst du dann auch gut lassen und sagen, pass auf, das ist die Aufgabe, mach mal und auch gut dich dann zurücknehmen, auch wenn du weißt, oh, das geht gleich schief. Konntest du das immer gut lassen?
Nicht wirklich. Also ich muss das auch lernen. Also das war tatsächlich auch ein Lernfeld für mich. Also am Anfang war das manchmal eher so, das erste Steinchen doch noch wegräumen. Aber ich habe dann selber lernen dürfen, boah, die wachsen umso sehr und umso mehr sie das eigentlich selber tun. Und dann habe ich schon auch geschafft, mehr loszulassen und habe gemerkt, oh, heute sage ich, eigentlich musst du loslassen ab dem ersten Tag. Also kannst du gleich loslassen lernen. Und der Teil, der war ein Lernfeld auch für mich.
Ich muss auch sagen, gerade aus einer Erfahrung von gestern, muss ich sagen, ich bin auch echt schrecklich. Ich bin da überhaupt nicht gut in diesem Lassen können. Ich muss da sehr bei mir sein. Und im beruflichen Kontext kann ich das super, aber bei meinen Kindern nicht. Kleines Beispiel von gestern. Ich habe Plätzchen gebacken mit meiner kleinen Tochter, die ist jetzt fast 8. Und die sowieso, beide Kinder sind sehr selbstständig. Mir liegt das auch am Herzen, so wie du gerade erzählt hast. Und wir haben an einem Tisch gesessen. Ich habe so Gemüse geschnitten, ich habe Suppen gemacht und sie wollte so Marzipanplätzchen backen und sie wollte die Eier holen und am Tisch quasi, sie brauchte Eiweiß, die sie in die Masse gemacht hat und das Eigelb woanders. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst überlegen, was du hier mitnehmen musst, weil du musst ja die Eierschalen haben, das Eiweiß, Eigelb brauchst du alles. Mhm. Und ich war sehr ungeduldig. Ne? Ich wollte, habe da auch immer so, so Tipps gegeben, aber nicht nett. Also ich habe das eher so, ich habe die eher so ein bisschen bevormundet. Nicht ein bisschen, ich habe sie bevormundet. Und dann hat sie das alles gemacht und auch gut hingekriegt. Und dann hat sie später diese Eierpackung weggestellt und da waren noch die Schalen drin, weil die hat sie da reingemacht, aber da waren noch ein paar Eier drin, die in den Kühlschrank zurückgehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, weißt du, ich würde dir gleich einmal gerne kurz nochmal zeigen, was du noch, was du noch hättest machen können mit den Eierschalen, damit die hier nicht drin sind. Und dann meint sie, Mama, du meckerst die ganze Zeit. Ich habe keine Lust, mir anzugucken, was ich noch hätte besser machen können. Ich habe das jetzt so gemacht. Und das fand ich eine richtig gute Erwiderung. Und später habe ich mich auch bei ihr entschuldigt. In dem Moment konnte ich das nicht. Aber dieses Loslassen in auch so Kleinigkeiten, nämlich die Erfahrung machen lassen mit offenem Ergebnis und dass auch nicht der eigene Weg immer der Nonplusultra-Weg ist, das finde ich persönlich für mich voll schwer und ich weiß, dass das unbedingt wichtig und richtig ist, aber ich muss mich da immer zurücknehmen. Ich kann das nicht ich bin da natürlich nicht gut drin. So, deswegen bewundere ich das, wenn das geht.
Ja, aber ich finde, also danke für deine Geschichte, dass du die hier teilst, weil ich finde, da steckt noch was anderes drin. Es steckt ja auch der Teil drin, wo du dich selber auch nur kurz hinterfragt hast. Und das finde ich auch wichtig. Und jetzt bitte nicht, also wir alle sind keine Übermenschen und sind dauernd in Hyperreflexionsrunden drin und müssen Übereltern sein. Aber so ab und zu mal dürfen die Kinder auch schon mal hören, oh, das tut mir leid, ich glaube, vorher war das ein bisschen zu druckvoll. Oder ich war da ein bisschen Na, ich wollte ja irgendwas beibringen, was du aber eigentlich schon selber super hinbekommen hast. Und das darf man sagen, finde ich. Und ich kenne auch noch Situationen, wo ich aus dem Impuls raus, dann flog halt doch mal irgendein Radiergummi quer durch die Wohnung und im nächsten Moment sage ich, hey, nee, das geht nicht. Ne? Oh, sorry. Und ich finde, die dürfen auch an der realen Welt eines Erwachsenen insofern teilnehmen, dass die Eltern halt auch ihre Gefühle haben, also natürlich hoffentlich ohne Schaden, also das soll es ja nicht sein, aber auch eben Menschen sind, wo es mal impulsiv wird, wo aber auch eine Entschuldigung dann auch folgen darf und das wieder in den Arm nehmen und auch wieder gut sein damit.
Voll, also ich meine auch fast sogar Entschuldigung muss dann kommen, also es wäre ja blöd, wenn ich das nicht gemerkt hätte, ne? Und dann habe ich ein bisschen gebraucht, ich bin dann später zu ihr ins Zimmer gesagt, so, es tut mir leid, ich war gerade doof zu dir und habe das auch gemerkt und ich hätte das so nicht sagen sollen, du hast das total gut gemacht, so wie du das gemacht hast und dann habe ich gesehen, sie hat mich so ein bisschen so kritisch angeguckt und als dann meine Entschuldigung war, ich habe auch gesagt, du, wenn du möchtest, ich würde mich freuen, wenn du die Entschuldigung annimmst, dann kam, hat sie die Arme aufgemacht und hat mich umarmt. So, ne? Aber dieses halt ist auch wichtig, finde ich, ich biete eine Entschuldigung an, aber du musst sie halt auch annehmen. So, wenn du jetzt gerade nicht bereit bist, die anzunehmen, ist auch in Ordnung halt, ne? Aber das ist ja auch wichtig. Ja. Ja, so, kommen wir jetzt aber nochmal zu euch, Vater, Sohn. Und wir springen auch nochmal ein bisschen zurück in eine Zeit vielleicht, wo es für deinen Sohn so ein bisschen schwierig war, vielleicht kann man sagen, in seinem Leben. Da gab es so eine Phase, da ging es um Weiterorientierung, um Ausbildung. Du kannst das gleich nochmal viel besser erzählen. Da wusste er einfach gerade nicht, wohin geht die Reise, wenn wir jetzt mal im übertragenen Sinne sprechen. Was war los bei euch?
Mhm. Also es war tatsächlich so Pubertätszeit oder eigentlich Ende der Pubertät schon langsam bei ihm. Er hatte seine mittlere Reife, hatte er im Sack, ganz Noten ganz okay. Und dann ist immer die Frage, was kommt? Und er hat sich dann selber für den nächsten Schritt, für einen schulischen Schritt entschieden und wollte die Fachhochschulreife machen. Hier im Süden gibt es ja die Berufskollegs, da hat man dann die Fachhochschulreife und kann an den Fachhochschulen studieren. Und es war sein Wunsch, das immer kaufmännischen Berufskolleg zu machen. Und das war ein zweijähriges, das erste Jahr war okay, also dann war er dann irgendwann einmal 17, da guckst du dann keine Hausaufgaben mehr an. Das ist dann mehr Erwachsensein und WG-Feeling, wie eigentlich schon fast weg. Und dann kam schon irgendwo, ich sag mal, der Wink mit dem Zaunpfahl, weil im zweiten Jahr, wo es eigentlich dann wirklich auf die Abschlussprüfung zukam, war dann auf einmal mit dem Halbjahrszeugnis, das sehr unterirdisch war, eigentlich der Aus. Das Aus, weil es hieß, ja, mit den Noten wirst du quasi nicht zur Prüfung zugelassen fürs zweite Halbjahr. Und es war quasi dann die kleine Krise, die dann mal sofort irgendwo im Haus am Küchentisch bei dir wohnt. Weil natürlich war ich in so einem Modus, der macht jetzt einfach Hochschulreife, der wird dann studieren, oh wow, dann fängt schon mal an, irgendwo so Fantasien nachzugehen und auf einmal kommt so dieser Reset und denkst, oh, okay, und jetzt? Und dann wird es einfach mal ein bisschen anstrengend und so war das dann bei uns.
Hat er sich geschämt, das zu sagen? Also war ihm das unangenehm? Also hat sich das so ein bisschen auch so angedeutet oder war das quasi ein Gespräch oder so, sorry, aber ich hab die Noten nicht, ich werde das nicht schaffen. Wie war der Moment?
Tatsächlich so das eine Gespräch. Also mit Sicherheit hat sich so ein bisschen angedeutet, weil im Konkreten war es also, er hat eigentlich im Schnitt gute Noten gehabt, aber in den zwei Hauptfächern, die zählen, oder es waren dann vier, aber zwei davon waren sehr unterirdisch. Da eilte ja schon eine schlechte Note voraus, von der wir nichts wussten. Und die zweite jeweils hat ihm dann mehr oder weniger das Genick gebrochen. Und als es dann soweit war, war er sehr vertrauensvoll. Also da kam er auch relativ schnell, ich kann mich noch erinnern, Sonntagabend am Abendessen hieß es dann, ich muss am Montag nicht mehr zur Schule. Lass uns mal kurz das Besteck hinlegen, wir haben, glaube ich, ein Thema. Aber eigentlich, ja, unaufgeregt. Und gar nicht so zögerlich, aber auch gar nicht irgendwo mit Schnappatmung, sondern sehr vertrauensvoll, weil er wusste, ja, kann uns eigentlich alles sagen.
Das ist ja schon mal super, ne? Also ich meine, das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Nichtsdestotrotz musstet ihr euch damit auseinandersetzen, dass der Weg, den ihr gedacht habt, der wird jetzt so nicht geht. Und nicht auch, da können wir erstmal gucken, sondern das nächste halbe Jahr wird definitiv anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Was habt ihr für Alternativen? Oder was waren in deinem Kopf so Alternativen? Hast du erstmal gedacht, okay, dann, keine Ahnung, holst du nach, ist halt ein Jahr später oder wie war das?
Also tatsächlich bin ich immer gern jemand, vielleicht kommt meine Urausbildung als Ingenieur mal noch zum Tragen. Du sagst, ich brauche jetzt eine Auslegeordnung, ich will meine Optionen kennen. Und das war schon der erste Modus. Und dann kommt vielleicht auch die Reaktion, die man gern mal als Eltern an den Tag legt. Das war bei mir ganz stark. Also erstmal Kampf vor der Flucht. Ich bin dann eher der, wo mal auf Gegenwehr geht. Und das war dort auch der Fall. Also eher nach dem Motto, die Optionen waren dann relativ, bei mir im Kopf, haben sich ziemlich verengt. Und ich bin dann also sofort mit der Schule in Konflikt gegangen. Ich sage heute dann dreimal der Rektorin auf dem Schoß gesessen und gebettelt für diesen herzlichen Menschen, dem man eigentlich kaum böse sein kann. Ich wusste auch, er würde es schaffen. Der hat quasi auch die Jahre zuvor das oft bewiesen in der mittleren Reife, aber er hat den Schuss immer zu spät gehört. Und er brauchte halt immer jemand, der ihm die zweite Chance gab. Und das gab ihm das Schulsystem in der Situation nicht. Obwohl die Lehrer hätten es können, sie haben es nur nicht gemacht. Und das hat mich am meisten verrückt gemacht, dass sie da ihn quasi als Mensch zur Seite gestellt haben und rein nur, auf die Noten geschaut. Und das macht mich immer ganz wild, wenn man nicht auf die Kompetenzen und das Potenzial der Menschen schaut. Lange Rede, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, also der Kampf gegen diese Windmühlen ist mir eigentlich zu anstrengend. Ich kämpfe nicht mehr. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte ihn dann schon eigentlich bei diesem Kampf so ein bisschen verloren, weil er hat eigentlich schon abgeschlossen gehabt. Und dann habe ich gemerkt, also dann braucht es einen anderen Modus. Und ich habe mich dann so besonnen, okay, du kannst eine Ausbildung mit mittlerer Reife machen. Das ist also genauso gut. Also da gibt es dann vielleicht keinen Fast-Track und Lehrzeitverkürzung oder whatever. Und gleichzeitig sage ich, ey Kids, ihr arbeitet noch so lange, dieses halbe Jahr. Okay, na. Und von dem her habe ich dann schon ein bisschen in dieses Loslassen wieder eingeschwenkt. Und das Spannende ist, sobald du wieder, also ich habe es wieder gemerkt, sobald das Loslassen stattfindet, öffnet sich der Horizont und es kommen andere Optionen um die Ecke. Und so war es bei uns dann auch.
Und diese anderen Optionen, die sind sehr, sehr spannend gewesen. Und die hättet ihr wahrscheinlich, weiß man ja natürlich nicht, ne? Vielleicht kam jetzt, passte da alles, die Zeit passte, die Umstände passten. Ja. Und man hätte natürlich auch sagen können, da machen wir jetzt keine Büßermonate oder was auch immer. So, aber nein, ihr habt was Schönes draus gemacht. Da hat sich eine tolle Idee entwickelt. Und was war das? Also, was habt ihr aus dieser Zeit, die plötzlich übrig war, gemacht?
Also ich habe dann gemerkt, wo so ich mein Tal der Tränen, das eigene Tal der Tränen durchschritten hatte, eben die Optionen zurückkamen, dann dachte ich mir, der Satz hört sich echt blöd an, aber ich finde, er hat manchmal seine Wirkung im Nachdenken. Und ich habe mich gefragt, welche Chance steckt jetzt in dieser Krise? Und die Antwort, die ich für mich gefunden habe, war, wir zwei könnten noch mal Lebenszeit miteinander verbringen. Und so eine kleine Mini-Ausflug, wieso kam ich auch da drauf, war, weil wir haben das ab und zu schon mal gemacht, aber nie ritualisiert oder nie immer den Herbst finden, sondern eigentlich, wie wir Lust hatten. Und es war dann oft mal der Fall, dass mein Sohn zum Beispiel gesagt hat, du Papa, weißt du noch, wo wir in Südtirol im Frühjahr beim Radfahren waren, die 5 Tage, dann waren wir in einem Café in der Fußgängerzone in Brixen, da gab es die beste Schoki, die ich je getrunken habe. Und das mit dir. Und dann wusste ich, wow, es war ein schöner Urlaub auch für mich, aber für ihn war es besonders. Und dann kam die Idee, können wir diesen, ja, tatsächlich so ein Vater-Sohn-Momente nochmal genießen, bevor letztendlich eigentlich, logisch, mit 17 dann plus das Erwachsenenleben noch vollends eigentlich Einzug hält. Und so habe ich ihn gefragt, du hättest nochmal Lust auf quasi Zeit mit mir? Weil ich wollte, dass er sich auch freiwillig dafür entscheidet. Und so 2 Tage später kam er und sagte, du hast recht, eigentlich ist jetzt eine tolle Zeit, das zu tun, weil im September ging dann die Lehrzeit los. Also hätten wir jetzt Zeit und dann hatten wir exakt so zwischen 23. April und 23. Mai damals Zeit, 30 Tage auf Tour zu gehen und wollten tatsächlich mal noch eine Fernreise machen. Und lass mal die Katze aus dem Sack. Wir sind in Neuseeland gelandet und aus Neuseeland wurde quasi Neusohnland.
Mega. Und das ist auch der Titel deines Buches, Neusohnland. Ich finde es mega. Also ich finde erstmal, ich bewundere ich finde die Idee so schön. Bewundern ist ja falsch, das kann man ja nicht. Also ihr habt so eine schöne Idee gehabt. So. Und dann hat es auch gepasst. Und dann habt ihr gesagt, wir machen das. Und dann noch zu so einem tollen Ziel. Ich war noch nie in Neuseeland. Und ihr hattet ungefähr oder 4 Wochen exakt Zeit. Das ist auch eine lange Zeit. Das sind nicht nur 5 Tage Radurlaub, das ist eine lange Zeit zusammen.
Ja.
Was habt ihr da so euch, weiß ich nicht, so Orte abgesteckt, schon vorher geplant? Oder habt ihr gedacht, wir fahren dahin und genießen und gucken, was passiert? Hattest du Erwartungen an diesen Urlaub oder habt ihr euch einfach treiben lassen?
Von allem etwas. Also tatsächlich war dann die Vorbereitungszeit zu gehen relativ kurz. Ich muss auch noch hinzufügen, also es war nicht so, dass meine Frau total happy war und sagt, ja super, ne, jetzt sind die mal 4 Wochen weg, ihr macht Urlaub, ich sitze hier, Tochter auch in Sturm und Drang und Schule, so nach dem Motto, ihr geht jetzt eigentlich schön auf Papa-Sohn-Reise und ich habe hier alles noch im gleichen Maßen am Bändel. Und auch diese Reibung habe ich total geschätzt mit ihr. Die hat auch nochmal in unsere Reisequalität gebracht, weil sie natürlich auch ein paar Bedenken hatte, die wir mal so lässig übersehen hätten. Und das war total wertvoll. Und dann war es tatsächlich so, dass wir sagten, also, dann lass uns ein paar Eckpunkte festmachen, auch buchen, dass wir schon mal irgendwo unseren Fixum haben und den Camper dann einfach nur noch abholen müssen. Und dann war es letztendlich so ein bisschen auch Daumen, so Hälfte Zeit Südinsel, Hälfte Zeit Nordinsel, hat sich auch angeboten, mal so zu planen. Und so wurde es dann auch. So aus so ein paar rudimentären Zielen hat sich, je mehr man nach da ranrückte oder je näher das kam, und vor Ort natürlich auch sehr konkret dann, sagen wir so, ausgewiesen.
Frage nochmal zu deiner Frau. Was hatte sie für Bedenken?
Ja, du, das war von gesundheitlich, Mensch, wenn euch da unten was passiert, also wie ist es dann? Und da gibt es ja schon Ecken, da ist vielleicht dann mal, kommt bloß einmal am Tag ein Camper entgegen. Also, oder wie stehen wir auch in Kontakt? Wie kriege ich mal mit, wie es euch geht? Und auch das waren so, also von Kommunikation und so Lebenszeichen geben bis, wie ist man eigentlich auch ein bisschen abgesichert, ihr aufzusagen, guck mal, wir sind von da und da bis dort unterwegs und das sind so unsere Ziele. Und dann, da hat sich schon eigentlich schrittweise Vertrauen gefunden. Oder der Klassiker, vielleicht noch diese und jene Reiseversicherung noch mit dazu. Und das, Neuseeland ist sehr safe, aber vielleicht auch noch die Impfung, und dann hat es ganz gut gepasst.
Und ich könnte mir vorstellen, durch diese Einwände oder Bedenken, in Anführungsstrichen, oder Punkte, an die man noch denken muss, wenn ihr die Reise macht, kam vielleicht auch noch mal so eine kleine Note von, das müssen wir gut nutzen. Wir haben hier die Zeit, das ist ein Geschenk, wir können das. Ja. Ich kann gerade mir die 4 Wochen Zeit nehmen. Mein Sohn hat Zeit, meine Frau lässt nicht oder gönnt uns das gut. Sie kommt mit der Tochter zu Hause klar. Also hier sind viele wohlwollende Umstände, die nutzen wir und da sind wir dankbar für. Und das fahren wir nicht irgendwie gegen die Wand, was Quatsch ist. Es ist eine schöne Zeit. Aber trotzdem, es gab vielleicht dem ganzen Rahmen nochmal sowas. Okay, dann machen wir es auch besonders.
Ja, du hast gerade was richtig angesprochen. Das, in meinem ersten Ideenfinden war der Teil, also da war der Fokus Vater-Sohn. Aber die Dankbarkeit, also natürlich redet da noch jemand mit. Und auch die Tochter war total aufmerksam. Ich weiß noch, in Planung hat die irgendwann mal gesagt, ich dachte, oh shit, jetzt ist das so präsent, jetzt ist der Sohn so präsent. Und ich bin damals auch zu ihr ins Zimmer und gesagt, oh Mensch, Leo, sie heißt Leonie, das ist unser Kürzel da. Bin gerade, hast gemerkt, mit Tim ziemlich im Plan, sagt sie, du Papa, das tut euch beiden gut, ich glaube, ihr müsst mal Abstand gewinnen. Ich dachte, oh hey, 14 Jahre, fast schon so ein erwachsener Satz, wo ich gemerkt habe, ja, da ist auch eine Dankbarkeit drin, auch meine Tochter und meine Frau, also erstmal die Dankbarkeit zu empfinden, dass die uns das auch zusprechen, uns die Zeit auch gönnen, hatte ich am Anfang nicht auf dem Schirm. Das kam schon auch, weil sie meine Frau irgendwo auch eingefordert hat, was total klasse war. Dann konnte ich es auch wieder, boah, ja, also wirklich so aufnehmen und auch zurückgeben.
Es spricht aber auch für deine Tochter, dass sie ein tolles Verhältnis hat, dass sie eine liebevolle Familie seid, weil sonst könnte sie das gar nicht, hätte sie das gar nicht so mit freiem Herzen sagen können, sonst wäre da Neid dabei gewesen oder sowas, sondern sie konnte euch diese Zeit gönnen und auch hat es dir nicht übel genommen und dir auch quasi so eine kleine Absolution, moralische gegeben, ist gut, die Zeit für euch braucht ihr, ist nicht schlimm, ich komme klar, macht das, mega, also dann, oh Gott, was für eine gute Voraussetzung, um den Urlaub dann auch tatsächlich zu genießen.
Ja.
Dann seid ihr nach Neuseeland geflogen. An welchem Flughafen seid ihr hingeflogen? Was war euer Start?
Also wir waren ja quasi in der Zeit, die Jahreszeiten sind ja gerade verdreht und wir wussten, wir kommen im Ende des Herbstes an. Und dann sind wir auf der Südinsel gestartet, in Christchurch, ist dort eine der größten Städte. Weil wir gesagt haben, also dann machen wir erst den kälteren Teil Neuseelands, der Richtung zur Antarktis runter kälter ist. Erstmal ungewohnt für uns Nord-Halbkugelbewohner und gehen dann quasi nochmal in den wärmeren Teil auf die Nordinsel rüber und haben dann erst so die etwas rauere Südinsel bereist im Camper und sind dann tatsächlich so mit der Hälfte dann übergesetzt mit der Fähre und haben dann den Norden gemacht.
Dieses Projekt, dass ihr beide zusammen wart, ihr wart in einer neuen Umgebung, in einem neuen Land, ihr hattet einen Camper, das sind alles Sachen, die ihr zu Hause, das war nicht Komfortzone in Anführungsstrichen, sondern das war neue Sachen, die man zusammen erlebt. Und nicht umsonst hast du ja danach auch das Bedürfnis gehabt, das Buch zu schreiben und auch diese Erlebnisse und vor allem Gespräche und intime Zeit mit deinem Sohn nochmal festzuhalten in Worten. Was hast du von deinem Sohn kennengelernt in dieser Zeit, was du vorher noch nicht kanntest?
Also es waren viele Dinge, die sich nochmal deutlich verstärkt haben. Also so diese, also auch eine Herzlichkeit. Also auch wenn man dort auf Menschen trifft, dann spürt man ja auch mal, wie er dann mit Menschen umgeht. Oder auch so einen gewissen Freiheitsgrad. Also er ist unten 18 geworden. Also ich habe mit ihm in Milford Sound seinen 18er gefeiert. Und wir werden nie vergessen, also ein Leben lang, wo an welchem Ort er auf der Welt er quasi 18 war und mit wem er diesen Tag verbracht hat. Also waren ganz tolle Momente hinten drin, aber auch, wie er jetzt mit diesem Freiheitsgrad umging. Ich weiß noch, wie heute, am ersten Tag beim Tanken hat er gesagt, so Papa, und jetzt kaufe ich mir meine Schachtel Zigaretten. Und aber das so anzusehen, ich sagte, ja. Mach dann und mach und auch wieder lassen und nicht, oh, hier muss das jetzt sein und sondern das also ich habe dann also diesen Freiheitsgrad mitgenossen und aber auch so logisch so mit beiden Beinen im Leben zu stehen und sag mal immer Aufgaben zuzuweisen und zu sagen, du machst es und so wie es wird ist okay, es wird anders wie wenn es ich mache. Und vielleicht fahren wir auch eine andere Route, weil du dich in diesem Navi so toll auskennst mit allen Untermenüs auf Englisch und Co. Und dann sag ich, ja, klasse, dann bist du halt Navigator und dann vertraue ich dir aber auch. Und solche Dinge habe ich eigentlich, die haben sich nochmal verstärkt und mich eher bestätigt, ja, da geht sein Weg. Also da geht seinen Weg auf seine Art und Weise. Und das war jetzt vielleicht ein kleiner Umweg, aber der uns eine tolle Zeit beschert hat.
Wie hast du dich erlebt in dieser Zeit? In der Zeit, wo du nur Zeit mit deinem Sohn verbringen konntest, in dem Urlaub, in dem anderen Kontext als zu Hause, wo ihr zu viert seid quasi als Familie. Wie war das für dich?
Ich nenne das manchmal, ich habe die Leichtigkeit des Seins wiederentdeckt. So manchmal als Eltern, wie wir vorher auch gesprochen haben, bist du so in diesem Funktionier-Modus und ich räume Steine aus dem Weg und ich lasse und ich gucke aber schon auf die Leitplanken. Und dann ist das schon so ein starkes, manchmal auch Orchestrieren und Reinwirken oder auch schon das Hingucken und schier nicht aushalten können, kostet ja Energie. Und ich habe dort gemerkt, ich komme in eine fast schon eigene jugendliche Leichtigkeit zurück. Mensch, haben wir doch früher auch gemacht, ein Zelt unter Arm und los. Also solche Dinge zuzulassen wieder und das wieder zu entdecken, das war schon auch eine Befreiung. Und es gab auch ein paar so Schlüsselerlebnisse da drin, die das nochmal bestätigt haben. Und ich weiß auch oft, wenn ich meinen Sohn heute noch frage oder andere ihn fragen, was war so, mit was verbindest du heute noch eure Reise, dann kommt immer als eines der ersten Worte Augenhöhe. Und das war auch ein Lernfeld für mich. Also dort habe ich dann wirklich ganz losgelassen, weil es auch ein Erlebnis gab, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht loslasse, dann wird das eine ziemlich anstrengende Reise. Und das hat er genauso gespürt, dass ich losgelassen habe. Und ab dort waren wir quasi zwei erwachsene Männer, die miteinander unterwegs waren.
Kannst du sagen, was das war? Oder ist es so persönlich?
Ja, also es war relativ früh, also auch ein Segen eigentlich für unsere Reise. Zweiter Tag. Wir fuhren durch die Südinsel in diesen Southern Alps, also wirklich wie Alpen und tolle Seen, Sonnenuntergang. Und dann war dort der Mount Cook, der ist der höchste Berg Neuseelands. Und der ist natürlich weiter so hoch, oft in Wolken. Und wir waren an dem See und der war wolkenfrei. Und es war aber schon ziemlich spät am Tag und wir wussten von den zwei Abenden zuvor, 18 Uhr, dunkelste Nacht, kuhschwarz. Und ich war in meinem Angstbeschützermodus drin und habe gedrängt, dass wir jetzt mal ein bisschen Gas geben müssen. ab zum nächsten sicheren Campingplatz. Und mein Sohn hat irgendwann mal so, ich schon fast auf Vollgas, hat gesagt, oh Papa, lass uns doch hier bleiben. Ist doch so schön hier, ne? Und schau mal die Kulisse und der Sonnenuntergang und Mount Cook sieht man und so. Und ich habe das erste Mal, wo er interveniert hat, null gehört. Beim zweiten Mal, wo er es wiederholt hat, habe ich so ein dumpfes Echo neben mir gehört und dachte, nee, jetzt aber echt. Und ich bin ihm heute noch dankbar, dass er nicht müde wurde, eigentlich seiner Intention nachzugehen. Dann habe ich gesagt, oh Moment mal, kurz rechts ran. Und ich habe gemerkt, hey, das geht jetzt nicht. Wenn ich jetzt eben diese Beschützer- oder Reiseführer-Nummer durchziehe, dann wird das nichts. Und dann musste ich einfach mal kurz innehalten und sagen, okay, was schlägst du vor? Und dann hat er gesagt, du, kurz vorher war eigentlich so eine kleine Schotterpiste da so Richtung See. Lass uns doch mal gucken, wo wir da hinfahren können und dann schauen wir mal. Und ich gesagt, also komm, das machen wir. Ne? Und durch das, dass ich eigentlich heute ja ich zugelassen habe, vertraut habe und also wir waren der erste Camper an diesem See, aber wo dann die Spaghetti dann gekocht haben, dann waren die nächsten 8 auch da. Und mein Sicherheitsbedürfnis durch das, dass, also wir waren halt dann die Ersten, die da ein bisschen mutig vorangingen, war dann auch befriedigt. Und letztendlich, hey, also wahrscheinlich gibt es kaum ein sicheres Land wie Neuseeland, aber ich war halt in diesem Beschützermodus, in diesem Tunnel drin. Und ich brauchte diesen Impuls von ihm, das Gegenhalten, dass sich das verändert hat. Und dann war für mich dann klar, okay, es geht nur gemeinsam. Wir werden die täglichen Herausforderungen gemeinsam besprechen, meistern und was kommt, es kommt. Aber keine Ego-Nummer mehr.
Hast du in dieser Zeit deinen Sohn, also hast du schon vermutet, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden. Ich denke mir, ich frage nochmal anders. Diese Krise zu Hause, das mit dem Schulabschluss nicht klappt und vielleicht Auswirkungen auf die Lehre hat, was es ja zum Glück alles nicht gehabt hat. Aber diese Ängste, die kommen ja bei Eltern, könnte ich mir vorstellen, also bei mir würden sie dann so grundsätzliche Fragen hochbringen. Ne? Mist, oh Gott, die Zukunft und wie wird das und schafft er das? Aber hattest du schon Vertrauen, dass es auch alternative Wege geben wird, die er einfach finden wird, dass sich sein Leben für ihn schon passend gestalten wird, mit ihm auch? Hattest du das schon vorher oder hast du das in der Zeit in Neuseeland gesehen? Es wird schon klappen, egal was passiert.
Das hatte ich schon vorher. Ich glaube, das ist so auch eine Lebenshaltung von mir, dass ich sage, es wird irgendwann gut werden. Du brauchst schon Vertrauen, natürlich brauchst du auch manchmal Durchhaltevermögen. Es gibt extrem lange, anstrengende Zeiten, die du kaum aushältst. Aber ich habe die Haltung, irgendwann wird es gut. Und jetzt kommt vielleicht noch dazu, eben gerade mit den Kindern, man kennt sie ja, man kennt ja den Menschentypen. Und mein Sohn, wenn ich den so beschreiben müsste, dann ist es ein total liebenswürdiger, charmanter Mann, der in dieser Phase, ich habe vorher den Satz geprägt, den Schuss manchmal nicht gehört hat oder immer einen Schritt über der Linie war, weil so vielleicht die Erfahrung oder das Dagegenhalten stärker war wie die Erkenntnis. Und von dem her hatte ich das Vertrauen, ich wusste, der geht seinen Weg. Weil er so eine, ja, ich sag mal, eine Bodenständigkeit und eine Herzlichkeit hatte. Und für mich war es eher eine Frage der Zeit, inklusive, wie du auch gesagt hast, manchmal kannst du gar nicht zugucken, weil der Kopf muss halt dann durch die Wand durch. Und die blauen Flecken müssen dann sein, sonst tritt kein Lernen ein.
Ich glaube, das ist sowieso so eine grundsätzliche Sache, die das Elternsein mit sich bringt. Weil natürlich ist jeder Mensch in seiner eigenen Biografie wenn man eine Linie quasi aufzeichnet auf ein Blatt und das ist das Leben, wird man so kleine Punkte haben, da ist was Besonderes passiert. Und oft sind das Herausforderungen, ne? Also ja. Wo Herausforderungen, also das ist ja auch schon positiv formuliert, Probleme, vielleicht Krisen, die aber sehr, sehr wichtig waren, weil sie nochmal gezeigt haben, was man selber für ein Mensch ist oder wie man damit umgegangen ist. Weil das ist ja grundsätzlich etwas, zerbrichst du, Thema Resilienz, also zerbrichst du an Kleinigkeiten und ist das der Grund oder die Entschuldigung, dass alles in Zukunft nicht mehr klappen wird, weil das einmal hat nicht geklappt? Ja. Oder denkst du, fuck, turn the page, nächstes Kapitel, machen wir weiter. Wir haben jetzt, was machen wir für Alternativen? Und das musst du ja selber erleben. Aber als Eltern sind wir natürlich wenn die Babys klein sind und die Kinder laufen lernen, wir sind ja die ganze Zeit damit beschäftigt, oh, darf nicht hin, soll nicht hinfallen, soll ich nicht stoßen, oh Gott, Verletzung und so. Also das ist so, man muss, das sind so zwei krasse Elternbewegungen, die man dann so irgendwie in Einklang bringen muss. Aber es müssen diese Erfahrungen gemacht werden. Und was wir dann machen können, ist an der Seite stehen und sagen, wenn du Hilfe brauchst, helfe ich dir. Aber du musst da durch und ich muss dich diese Erfahrung auch machen lassen. Und vielleicht muss ich dich auch gegen die Wand fahren. Also ich meine, ne, jetzt einmal hinfallen ist natürlich was anderes. Aber wenn man zum Beispiel sieht, wenn man jetzt denkt, oder da wird jetzt vielleicht beruflich ganz schwierige Sache, ne, da wird was eingeladen oder falsche Freunde, wo man denkt, das könnte wirklich schwierig sein. Da sind immer so dann die Phasen oder die Situation, wo man wahrscheinlich nicht genau weiß, was lasse ich, wo schreite ich ein und wo ist es dann einfach jetzt auch sein Leben.
Ja, also ich stimme dir zu. Plus, ich würde noch eine Kleinigkeit ergänzen, ich bin über die Zeit auch ein Freund von Ritualen geworden. Weil ich finde, solche Dinge sind auch so Bewusstseinsschritte. Also ich bin bei dir, es sind vielleicht manchmal die, also auch schöne Dinge sind quasi ja auch Dinge, an denen man wachsen kann. Man muss sie bloß vielleicht auch mal in eine Reflexion reinbringen. Und ich finde, heute gehen so diese Übergänge, die fließen ineinander über. Und ich habe mir dann angewöhnt, also ein kurzes Innehalten oder wir uns in der Familie eigentlich einzuführen. Und auch dort zum Beispiel, also ich durfte mit ihm seinen 18. Geburtstag alleine feiern. Seine anderen beiden engsten Menschen waren nicht dabei. Er hat zum ersten Mal da unten auch seit langem mal wieder eine Träne verdrückt, weil er gemerkt hat, zum ersten Mal in seinem Leben war seine Schwester und seine Mutter nicht an seinem Geburtstag, nicht irgendwie auch präsent. Und dann darf man auch so diesen Tag, also den haben wir dann zelebriert nochmal, wo wir da waren, als letzter Tag, bevor seine Ausbildung losging. Wir haben gesagt, so, jetzt schließen wir ein Kapitel ab. Und jeder von uns hat ihm, wir haben gesagt, komm, wir schreiben ihm nochmal einen Brief. Wir schauen zurück und wünschen ihm noch was vorne. Und wir haben so eine Angewohnheit, jeder kriegt ein Schuhkästchen mit Erinnerungen, so eine Erinnerungskiste, quasi zum 18. überreicht. Und das ist aber dann auch so ein, dieses nochmal aussprechen, also eine Zeit geht zu Ende, eine andere geht los. Und es war schön, dass ich dich auf der Zeit bisher begleiten durfte. Mini-Ritual, aber das bringt irgendwo ein Abschließen und ein Neuanfang mit sich. Und die gibt's, die muss man bloß nicht einfach nur so verstreichen lassen. Ob die Führerschein, Schulabschluss, weiterführende Schule, die gibt's eigentlich, aber die dürfen wir, finde ich, ein bisschen bewusster begehen auch.
Was für eine schöne Idee mit dem Kästchen. Oh mein Gott, das ist ja mega. Da habt ihr so sammelt ihr so lange die ganzen Sachen und dann kriegen die dieses Kästchen. Das ist ja ein besseres Geschenk. Gibt's ja gar nicht. Das ist ja toll.
Und wir nehmen die ab und zu mal noch zur Hand. Oder jetzt neulich auch, ich habe dir vorher erzählt, dass wir umziehen geholfen haben. Natürlich kann das die Kiste wieder raus. Und einmal kurz reingucken und komm, lass uns Pause machen. Wir schmökern noch mal kurz in Erinnerung. Ist ja auch so ein kleines Kraftband.
Total. Ich versuche ein physisches Fotoalbum für meine Kinder zu machen. Ich bin total hinterher. Das ist im Moment erst, glaube ich, ich musste noch 3 Jahre oder so fehlen, aber ich sammle immer Fotos und dann, wenn ich Zeit habe, mache ich das. Und das ist auch immer schwierig, weil man natürlich bei der Fotoüberflut, die man heute hat, auch für die, weiß ich nicht, jetzt für Urlaub X guckt, dass wir 2, maximal 3 gute Fotos aussuchen, wo man sich so dran erinnert. Ne? Ja. Und ich weiß zum Beispiel, wir waren dieses Jahr in Frankreich, in Südfrankreich und waren wir auf einem tollen Ferienhaus ganz oben auf dem Berg, da war nichts, das war ein alter Bauernhof, da war niemand drumherum und hatten wir immer Besuch morgens, da war ein Feigenbaum, wo wir gefrühstückt haben, da kam immer eine Ziege, eine weiße Ziege, die dann, die hatte die ganzen Feigenblätter von unten schon abgeknabbert und dann wollte sie gucken, sie wollte an die höheren Blätter dran und wir haben am Anfang gedacht, das kann doch nicht sein, wir hören da in dem Baum etwas und das ist eine Ziege, das gibt's doch gar nicht. Und dann haben wir ihr natürlich geholfen mit diesen, so, was ich aber eigentlich sagen will, natürlich haben wir die Ziege auch fotografiert und die kommt auf jeden Fall in das, weil da werden wir uns ja ganz an ganz vieles von diesem Urlaub erinnern. Aber was ich damit sagen will, diese auch so physisches, ne, ihr habt die schöne Kiste und das ist was ganz anderes als, guck mal im Handy die 14.000 Fotos durch, das ist was völlig anderes, das ist total schön oder dann Konzerttickets oder was auch immer man da so reintut. Total schön, das finde ich auch eine tolle Sache. Auch noch das Bewusstwerden auch nochmal. Ne? Uns ist bewusst, jetzt wird der Führerschein gemacht. Uns ist bewusst, jetzt geht deine Ausbildung los und ihr habt, mein Gott, das Schönste gemacht, was man machen kann, diesen tollen Urlaub noch. Ja. Und aus diesem Urlaub, also Vater-Sohnland, erstmal schon ein tolles Wortspiel, finde ich, auch für das Buch Neuseeland, Neusohnland. Hast du eine besondere Form auch für das Buch gewählt? Es ist nicht alltäglich, sondern du hast dich für eine besondere Form entschieden.
Ja, also ich hatte ja erst gar nicht vor, ein Buch zu schreiben, aber ganz spannend. Also mein Sohn hat von meiner Schwester ein Reisetagebuch geschenkt bekommen. Also eigentlich eine glatte, aber die war ein bisschen vorgedruckt, sodass er vom ersten Tag an eigentlich Reisetagebuch geführt hat und ich so auch mal wieder so mein Blankobüchlein mit eingepackt habe. Und eben weil es so früh dunkel wurde, hatten wir natürlich auch abends noch richtig viel Zeit miteinander. Und das Erste, was wir dort gemacht haben, einfach kurz die Erinnerung des Tages aufgeschrieben. Und wir hatten dann die Idee, oh komm, da kommt aber auch vielleicht so das Schönste des Tages oder die Erkenntnis des Tages. Und am Ende war das so die klassische Sammlung stichwortartig oder ich sag fast, wie wir es früher kannten, mal ein Ticket noch mit einkleben und ähnliche Dinge so gestalten und Collagen entwickeln, hat schon richtig Spaß gemacht. Und als ich dann zu Hause war, dann habe ich gemerkt, auch gerade in meinem Freundeskreis, wenn wir unsere Erlebnisse, auch vielleicht eben diese Erkenntnisse manchmal des Tages, waren das oft Themen hinter dem Thema. Also wir haben auch uns da auch mal über Männerfreundschaften unterhalten und war Mama deine erste Freundin. Also manchmal waren auch über, ich sag mal, Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen mit Menschen oder die eigenen Themen, auf die man kam, noch ein bisschen was Tiefgründigeres dabei. Und so kam es dann, dass ich dachte, oh, da darf ein Thema in die Welt. Und ich habe mir dann aber auch lange überlegt, also wie geht es jetzt auf? Wie geht Buchschreiben? Und wenn ja, in welcher Form? Und ich kürze mal ab, am Ende habe ich die Briefform gewählt, weil ich oft gemerkt habe, ich glaube, ich kann Briefe schreiben. Und 42 Seiten in einer Romanform zu füllen, war mir dann doch ein bisschen zu weit weg. Und die Briefe haben es mir ermöglicht, so sehr eben diese kurzweiligen Momente und Erkenntnisse sehr gut zu verbinden und zu beschreiben. Und es wurde dadurch recht kurzweilig und ein Buch in 30 Briefen.
Literarisch auch wertvoll, ja? Also etwas Besonderes. Es gibt nicht viele Bücher, die in Briefen, die Kapitel in Briefen haben. Also auch da nochmal etwas, hast du deine besondere Note nochmal da gelassen. Und guck mal, was dieser Urlaub alles, was das Ergebnis auch war, auch etwas Physisches, ja? Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Und diese 4 Wochen Zeit abschließend für euren Urlaub, was würdest du sagen? Wie seid ihr hingeflogen und wie kamt ihr zurück aus Neuseeland?
Also hingeflogen sind wir als ein Vater mit seinem Kind, obwohl schon 17, aber das war dieser Beschützermodus. In dem Modus sind wir hin und wir sind als 2 erwachsene Männer auf Augenhöhe zurückgekommen.
Wie haben euch die anderen wahrgenommen? Wie war es dann für die 4 Wochen nicht mit euch zusammen erlebt haben? Wie war es für deine Frau und deine Tochter, die Schwester? Haben die Veränderungen gemerkt oder war das etwas, was innerhalb von euch beiden oder von dir passiert ist?
Ich glaube zunächst erstmal stark von innen. Rückwirkend gern muss ich schmunzeln, weil äußerlich gab es eine Wahrnehmung. Seit dort habe ich einen Bart. Das war der Teil, wo ich gesagt habe, okay, das passt jetzt zu mir. Das darf jetzt sein. Und vielleicht auch durch das über uns erzählen. Natürlich war da viel auch noch, wo sie über die typischen WhatsApp-Anrufe einmal teilhaben konnten, war auch schon schön, dass die uns zurückgespiegelt haben. Oh, wir waren irgendwie auch dabei, weil wir uns oft dann auch digital und virtuell getroffen haben. Aber das Sprühen und das wirklich, was man so mitbringt, wird dann doch nochmal klar, wenn man sich dann nochmal austauscht.
Danach ist dein Sohn, konnte die Ausbildung trotzdem machen. Also alles ist gut geworden. Ja. Ne? Die Firma war eine tolle Firma, die Leitung hat gesagt, es ist nicht schlimm, wenn der Abschluss nicht da ist. Wir haben uns für dich als Mensch entschieden und unsere Entscheidung steht schon fest. Du hast das Jahr schon bekommen, es ist nicht schlimm. Das heißt, es ist da dann beruflich für ihn weitergegangen. Und rückblickend, klar, es hat alles so gepasst, dass ihr diesen Urlaub da so gemacht habt. Würdest du sagen, hätten wir schon früher machen können oder war einfach perfekt für diese Zeit?
Beides. Also das, dass wir es schon immer wieder mal so gemacht haben, mit dieser tollen Erlebnis, so hätte ich gesagt, hätten wir öfters schon mal ein bisschen regelmäßiger machen können. Und dann war es eben auch diese besondere Zeit. Also Er im Abschluss mit dieser quasi kleinen Krise im Rücken, ich auch damals in einer Geschäftsleitungsfunktion, raus aus dem Hamsterrad. Dann, das war schon eine besondere Übergangsphase, Übergang für ihn noch mehr wie für mich. Für mich war aber das raus, mal so eine Blitzauszeit zu bekommen, auch eine besondere Zeit. Von dem her hat es sehr stark auch auf die Lebensphase gepasst, wo wir waren. Und sonst ist es eher so dieses, ja, vielleicht öfters nochmal so die 2 Tage mal irgendwie einfach auf dem Berg mal mit dem Zelt unterm Arm. Also diese weiterhin ein bisschen so diese Quality Time noch herbeiführen, ohne dass er drückt.
Und ich glaube auch gerade wichtig, wenn man mehrere Kinder hat, auch mal nur konzentriert mit einem Kind das zu machen.
Absolut.
Ne? Also wir haben, meine Kinder sind ja noch viel jünger, die sind quasi fast 8 und fast 12 jetzt. Und meine jüngere Tochter, die wünscht, also dieses Jahr war ich mit meiner größeren Tochter ganz oft alleine. Wir haben Konzerte besucht. Wir waren mal zusammen, mal eine Nacht weg in einem Hotel. So. Und meine jüngere Tochter hat gesagt, Mama, ich möchte das auch mal machen. Ich möchte auch mal alleine mit dir irgendwas erleben. Und sie wird zum nächsten Geburtstag, habe ich mir schon überlegt, werde ich ihr ein Wochenende zu zweit schenken, so in eine Stadt, wo wir einfach zusammen im Auto hinfahren, wo wir dann zusammen in einem Hotel sind und so. Und das auch bewusst machen, weil sonst ist es bei uns im Familienalltag immer, irgendwie alle 4 unter einen Hut zu kriegen. Und das ist natürlich auch nicht leicht, weil jeder hat so seine eigene Idee und so. Und das auch mal bewusst zu machen, ich glaube, das ist grundsätzlich was Schönes, wenn es geht. Ich kenne auch Familien, die tatsächlich mal zum Beispiel getrennt Urlaub machen. Also Vater mit Tochter statt 1, Mutter mit Tochter oder Sohn statt 2. Also die machen dann unterschiedliche Urlaube innerhalb einer Woche, kommen dann zurück und erzählen sich von ihren Erlebnissen. So, das finde ich auch eine gute Idee, ne, wenn man es machen kann. Aber jetzt würde mich natürlich noch interessieren, gab es denn bei euch in der Familie einen Mutter-Tochter-Urlaub? Haben die sowas auch gemacht oder wollen die sowas gar nicht?
Also tatsächlich haben sie während unserer Abwesenheit damals genau diesen Plan geschmiedet und haben gesagt, oh, das machen wir auch. Und sie haben sich dann etwas länger Zeit gelassen. Und als meine Tochter dann Abi gemacht hat, haben sie gesagt, jetzt ist ein guter Moment. Und dann waren die beiden 3 Wochen auf Interrail in Südengland unterwegs. Und ich habe das so genossen, dass die on Tour sind und eine Ecke erkundet haben, wo wir auch noch nie waren, die ich auch total schön, wo ich auch noch nie war. Und die ihre Zeit hatte auch in einer Ecke, wo nicht etwas nachgereist wird. Und das spürt man heute noch. Die sind genauso zusammengewachsen. Meine Tochter ruft als erstes die Mutter an. Und dann darf der Papa auch noch ein bisschen. Also auch da viel Herzlichkeit drin, aber eine Verbindung, die doch noch mal enger geworden ist. Und auch meine Frau hat gesagt, boah, wie die organisiert war, was die auf dieser Reise eigentlich einmal schnell Entscheidungen getroffen haben, wo ich eher noch gezögert habe. Also da gab es dann auch so auf eine andere Art und Weise, haben die ihre Verbindung nochmal enger geknüpft und tolle Erfahrungen gewonnen, von denen ich dann halt hinterher nur gehört habe und Teil sein durfte. Und es war auch wichtig, dass es nur ihre sind. Und das Schöne, das vielleicht auch noch abschließend, das hat sich dann eigentlich bei uns ein Ritual ergeben, dass es gibt so einen festen Vater-Sohn- und einen Vater-Tochter-Tag und auch meine Frau macht immer wieder mal auch mit beiden so einzelne Tage. Und das ist einfach schön, weil man dann wirklich, ich sage immer, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang mal auch seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter dann sieht, weil jede Lebensphase ist dann eine andere. Die Rolle wechselt und jetzt ist man dann eher vielleicht eine Art Mentor, Berater und eher auch mal Zuhörer und eben nicht mehr Beschützer und Tröster.
Ich finde das ein sehr, sehr, sehr schönes Abschlusswort und ich kann dazu nur sagen, aus Tochterperspektive, ich habe dieses Jahr mit meinem Papa, der ist jetzt 83, das allererste Mal so einen Urlaub gemacht. Ich bin mit meinem Papa schön nach Warschau geflogen für 3 Tage.
Ja.
Ich habe mit meiner Mutter schon ganz oft solche Urlaube oder Trips gemacht, aber mit meinem Papa noch nie. Und das hat auch den Grund, weil, ja, also wir haben uns auch schon oft gezofft früher und so. Und der ist aus meiner Sicht nicht leicht, mit ihm zusammenzuleben. Ich bewundere meine Mutter dafür ihre Diplomatie. Aber jetzt habe ich mir gedacht, muss es sein? Und es war so schön. Und ich habe mir, meine Erkenntnis aus dem Urlaub war, wow, was für ein fitter, offener Mensch ist er auch und völlig unkompliziert als Reisebegleitung. Was wir für tolle Sachen dort zu zweit erlebt haben. Und eine Erkenntnis war, schade, dass ich das nicht schon mal eher gemacht habe. Und ich werde es auf jeden Fall versuchen, nochmal zu machen. Weil natürlich geht die Zeit auch weiter. Aber das war schön. Und diese Zeit mit einem Elternteil, wenn man sie haben kann, dann ist das auch von der Tochterseite quasi oder von der Kinderseite auch schön. Ne? Mhm. Also es muss natürlich immer alles passen, aber das ist toll. Und das ist, ich würde sagen, unsere Unterhaltung heute, unser Gespräch sollte ein kleiner Appell oder eine kleine Ideegebung weiter sein. Auch wenn es ein Ausflug ist, muss ja kein ganzer Tag sein, muss auch nicht mit Übernachtung sein, aber sich diese bewusste Zeit, da haben wir ja am Anfang auch drüber gesprochen, diese Präsenz nur für ein Kind zusammen, wenn man da was zusammen so erleben kann, dann ist das auf jeden Fall wertvoll und eine schöne Erfahrung.
Unbedingt, kann ich nur teilen. Also schon die Quintessenz, darum habe ich auch das Wort Quality Time vorher nochmal verwendet, weil es ist eine Investition in eine Verbindung eigentlich gegenüber einem Menschen. Und diese Investition wird man meistens zum späteren Zeitpunkt ernten. Und es tut dann allen gut.
Und die lohnt sich definitiv. Lieben Dank, Andreas, für dieses tolle Gespräch und auch für dieses wunderschöne Buch, Neue Sohnland. Unbedingt empfehlenswert. Und auch alle Infos zu Andreas findet ihr in den Shownotes. Wir packen alles rein, könnt ihr alles finden und auch Kontakt suchen. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für dieses tolle Erlebnis. Und ich freue mich für euch, dass ihr das hattet und dass ihr eure Beziehung so verengen konntet, dass das einfach euch trägt. Und jetzt sind es schon ein paar Jahre später, es sind schon wieder ganz andere Lebensumstände, aber ihr habt ein Band und das habt ihr auf jeden Fall auch in Neuseeland enger geknüpft, so würde ich sagen.
So ist es. Danke, liebe Nicole, dass ich das teilen durfte. Ich freue mich schon über den Austausch, der auch mit den Hörern zustande kommt.
Ich auch, bin auch sehr gespannt. Lieben Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte empfiehlt sie weiter. Hinterlasst einen netten Kommentar oder ein paar Sterne. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Meldet euch gerne. Wie gesagt, alle Infos zu Andreas findet ihr in den Shownotes und auch bei Instagram. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, aber auch natürlich ihr Papas. Ihr seid die wahren Superheldinnen und Helden. Bis bald. Tschüss.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.